D-Radio Wissen. Hörsaal.
Das Meer ist nicht nur wunderschön, finde ich jedenfalls. Ohne Meere und Ozeane wäre das Leben auf unserem Planeten, wie wir es heute kennen, nicht möglich. Sie sind essentiell für unser Klima, sie sind Nahrungsquelle, aber auch Verkehrsweg, Lebens- und Kulturraum und, das haben wir in der letzten Hörsaalfolge erst gehört, eine riesige Rohstoffquelle. Es gibt also ziemlich viele Begehrlichkeiten und deshalb auch ziemlich viel Streit um die Wassermassen auf unserem Planeten. Katrin Ohlendorf ist heute am Mikro, schönen Abend euch allen. Und in unserer kleinen Hörsaalreihe zu Meeren und Ozeanen geht es heute um folgende Frage.
Wem gehört das Meer? Staaten haben ganz viele Interessen am Meer. Aber nicht nur Staaten, sondern wir alle haben Interessen. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir an den Schutz der Meere denken, ist die Überfischung und die Verschmutzung. Die Rechte am Meer folgen den Rechten am Land. Es ist mehr als ein Krieg darüber geführt worden, Zugang zum Meer zu behalten oder wiederzuerlangen. Man empfindet es als eklatant unfair, dass die Staaten, die zum Klimawandel nicht beigetragen haben, die ersten sind, die im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Seerechtlich ist die Lage klar. Keine Insel, keine Herrschaft über das Meer, kein Staat.
Klar, wenn wir darüber reden, was das Meer alles zu bieten hat, dann kommen wir eigentlich automatisch zu der Frage, wer darf es denn überhaupt wie nutzen? Welche Regeln gibt es und reichen die aus? Zum Beispiel, wenn es Streit um Ressourcen gibt oder wenn die Nutzung der Meere ökologischen Schaden anrichtet. Und da seht ihr schon, auch wenn ihr mit dem Meer nichts direkt am Hut habt, die Frage, wem es gehört, die betrifft euch ziemlich. Ja, und diese Frage ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, aber Nele Matz-Lück wird uns das alles gleich ganz einfach und verständlich erklären. Und das kann sie deshalb so gut, weil sie in verschiedenen Rechtsfeldern zu Hause ist. Seerecht, Umweltrecht, völkerrechtliche Verträge, in allen Bereichen hat sie schon gearbeitet. Ihr Lebenslauf ist demnach ziemlich lang, deshalb hier nur so ein paar Eckpunkte zur Einordnung. Nele Matz-Lück ist seit 2011 Professorin für Seerecht an der Uni Kiel und leitet dort als Korrektorin das Walter-Schücking-Institut für internationales Recht. Vor ihrem Ruf nach Kiel war sie Referentin für Seerecht, Umweltvölkerrecht, Arktis und Antarktis am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Ja, und auch das Auswärtige Amt hat sie in Sachen Seerecht schon beraten. Und das waren jetzt, wie gesagt, nur einige ihrer Stationen. Sie schaut mit uns gleich erstmal zurück, wie das Meer früher aufgeteilt war und wie es zu den heutigen Regelungen gekommen ist und erklärt dann, was der heutige Stand ist, um dann darauf einzugehen, was das bedeutet und vor allen Dingen, wo es Probleme gibt. Und die gibt es. Aufgezeichnet wurde ihr Vortrag am 31. Januar 2017 im Wissenschaftszentrum Bonn und zwar im Rahmen der Reihe Meerexkurs. Das ist sozusagen ein Spin-off der Exkursreihe, in der die Deutsche Forschungsgemeinschaft von ihr geförderte Forschung vorstellt. Ja, und im Rahmen des aktuellen Wissenschaftsjahres Meere und Ozeane geht es da eben um Forschung rund um Meere und Ozeane. Ja, genug der Vorrede. Frau Lück, wem gehört das Meer?
Wenn man diese Frage Ende des 15. Jahrhunderts gestellt hätte oder gestellt hat, dann war die Antwort ganz einfach. Die eine Hälfte der Welt, einschließlich der Ozeane, gehörte Spanien. Die andere Hälfte der Welt, einschließlich der Meere, gehörte Portugal. Das hatte 1493 Papst Alexander VI. Durch eine päpstliche Bulle so bestimmt. Er hat also eine Linie gezogen und hat gesagt, die eine Hälfte der Welt gehört euch, die andere Hälfte der Welt gehört der anderen der beiden großen Seemächte. Die maßgebliche Trennungslinie lief von Pol zu Pol, etwas westlich der Kapverden. Alles westlich davon gehörte Spanien, alles östlich davon Portugal. Spanien und Portugal haben dann durch einen bilateralen Vertrag, den Vertrag von Tordesillas, die Grenze noch so ein bisschen verlegt, aber im Grundsatz war man sich einig. Nicht so ganz, wo das auf der anderen Seite durch den Pazifik gehen sollte, aber die Aufteilung als solches fand man eigentlich eine ziemlich gute Sache. Wenn wir heute daran denken, dass ein Papst käme, der Papst käme, oder dass zwei Staaten unter sich die Welt aufteilen würden, die Herrschaft über die Ozeane aufteilen würden, dann erscheint uns das undenkbar. Ich werde in meinem Vortrag beginnen mit einem kurzen historischen Rückblick, bevor ich Ihnen die heutigen Grundlagen der Zuweisung staatlicher Herrschaft über die Meere darlege und dann in einem weiteren Schritt, das wird der Schwerpunkt meines Vortrages, sein, nämlich zu den Auswirkungen dieser Aufteilung, dieser Zuweisung von Herrschaft über das Meer Stellung und natürlich zu den Schwierigkeiten, die von dem heutigen rechtlichen Rahmen bedingt werden oder zumindest nicht aufgelöst werden. Sie sehen an dem Thema die Ozeane zwischen Ausbeutung und nachhaltiger Entwicklung. Irgendwie muss man versuchen, eine Balance zu finden. Das große Stichwort hier ist immer gar nicht mehr nur das Seerecht, auch wenn sich das durch meine Vita so durchzieht, sondern ein etwas, heute ist, glaube ich, Tag des Anglizismus, Ocean Governance. Also irgendwie eine Form von nicht Regierung, aber Steuerung der Nutzung der Meere. Und Sie werden sehen, es geht immer darum, einen Ausgleich zu finden. Wir haben ganz viele Interessen. Staaten haben ganz viele Interessen am Meer. Aber nicht nur Staaten, sondern wir alle haben Interessen am Meer. Wenn Sie an das Meer fahren, um sich zu erholen, dann wollen Sie, genießen Sie die Ästhetik. Sie wollen den Blick. Sie wollen nicht unbedingt auf einen Windpark gucken oder auf eine Ölförderungsplattform. Trotzdem sind auch das natürlich legitime Interessen, denn im Winter warm haben wollen wir es auch. Also geht es hier und Fisch essen womöglich auch, obwohl, dazu kommen wir nachher, man das eigentlich vielleicht nicht mehr tun sollte. Hier sehen Sie Alexander den VI. Und daneben eine Abschrift dieses Vertrages von Tordesillas. Ganz unproblematisch, ich habe eben so gesagt, die Frage war ganz einfach zu beantworten, ganz unproblematisch war die Teilung der Welt natürlich auch durch päpstliche Bulle nicht, denn man stritt weiter darum, wo die andere Seite die Linie verlaufen sollte. Beide Staaten wollten die Molukken für sich haben und außerdem waren andere Seemächte da, Frankreich, Großbritannien, die diese Aufteilung zwischen Spanien und Portugal überhaupt nicht gutierten. Förmlich aufgehoben wurde diese Demarkationslinie übrigens erst 1750. Da war die Herrschaft über Länder und über die Meere aber längst in der Realität anders geregelt. Ende des 16. Jahrhunderts, Sie sehen, wir sind mitten in dem historischen Rückblick, Ende des 16. Jahrhunderts stiegen die Niederländer zu einer der Haupthandelsmächte auf, die freie Durchfahrt für ihre Schiffe beanspruchten, um nicht zuletzt am sehr lukrativen Gewürzhandel teilzunehmen. Als dann ein niederländisches Schiff von Portugal festgehalten wurde, die Portugiesen sagten, der Papst hat uns diesen Ozean zugewiesen, ihr dürft hier gar nicht durch. Mit der Durchfahrt, mit der Zuweisung der Herrschaft geht ein Handelsmonopol einher. Da engagierten die Niederländer einen jungen Juristen namens Hugo Grotius, der in seiner Schrift De Mare Liberum über das freie Meer sagte, die Ozeane sind so groß, die können gar nicht Gegenstand staatlicher Herrschaft sein. Wenn das aber der Fall ist, er ist auch davon ausgegangen, sie sind so groß und so unendlich, sie könnten jegliche Form von Verschmutzung aufnehmen und der Reichtum an natürlichen Ressourcen sei unerschöpflich. Wir wissen heute, dass das leider eine Fehleinschätzung war. Trotzdem, der Kerngedanke von Grotius war, man muss eine Freiheit der Schifferei haben und freie Durchfahrt, Freiheit der Schifffahrt, denn über solche Wassermassen kann kein Staat alleine gebieten. Ich will jetzt diesen historischen Rückblick nicht zu sehr ausufern lassen. Britische Gelehrte vor dem Hintergrund des britischen Empires haben dagegen angeschrieben und gesagt, nein, derjenige, der die Herrschaft über das Land hat, der muss natürlich auch die Herrschaft über das Meer haben. Das Mare Clausum, das geschlossene Meer, wenn man so viele Gebiete beansprucht wie das Vereinigte Königreich damals, dann liegt dieser Gedanke nah. Wir kommen von diesem Gedanken der Briten, derjenige, der über das Land gebietet, der muss auch über das Meer gebieten, schon zum heutigen Seerecht. Eine ganz einfache Faustformel, die der internationale Gerichtshof bis in unsere Zeit hinein transportiert hat, ist keine Küste, keine staatliche Hoheit über Meeresräume. Das, was ein Staat, der räumlich über das Meer Gewalt, Staatsgewalt ausübt, von anderen Staaten unterscheidet, ist die Küste. Die Rechte am Meer folgen den Rechten am Land. Damit will ich Sie im Einzelnen gleich gar nicht belasten. Ich wollte nur verdeutlichen, dass diese Faustformel, derjenige, der über das Land gebietet, der gebietet auch über das Meer, inzwischen durch eine Vielzahl von Zonen mit unterschiedlichen Einfluss untermauert ist. Gleichzeitig schließt diese Faustformel keine Küste, keine Herrschaft über das Meer eine Vielzahl von Staaten gänzlich aus, nämlich ungefähr 45. Die werden nicht ausgeschlossen von der Nutzung der Meere. Das heißt, ausbeuten dürfen sie trotzdem. Wir werden nachher sehen, in welchem Maße und nach welchen Regeln. Aber räumliche Herrschaft über Meeresgebiete können diese Staaten nicht ausüben. Trotzdem haben sie maritime Interessen. Wenn Sie an den Tschad denken, der Tschad ist 2009 dem Seerechtsübereinkommen beigetreten. Niger 4 Jahre zuvor. Nepal beispielsweise schon 1998. Das heißt, Nepal ist einer der 168 Vertragsstaaten zum Seerechtsübereinkommen. Wenn man sich jetzt so vor seinem inneren Auge vergegenwärtigt, wo und unter welchen geografischen Bedingungen Nepal liegt, liegt es sehr fern. Die Mongolei, Partei seit 1996, Österreich seit 1995. Und Helmut Türk war 9 Jahre lang Richter für Österreich am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Wenn man das Studierenden erzählt, dann lachen die erst mal und sagen, was soll denn in Österreich am Internationalen Seegerichtshof? Sie müssen bedenken, dass gerade die Binnenstaaten ein besonderes Interesse haben, gehört zu werden, Sonderregelung zu haben. Denn sie brauchen, um Zugang zu haben zum Meer, um Nutzungsrechten, Nutzungsinteressen nachzukommen, müssen sie über fremdes Staatsgebiet. Wenn ich zum Meer gar nicht hinkomme, kann ich auch nicht fischen. Wenn ich keine Häfen benutzen dürfte oder nur den von dem Staat, dem Transitstaat, der mir Zugang gewährt, dann kann ich mich am internationalen Handel nicht beteiligen. Demgegenüber sind die Staaten, die sowieso eine Küste haben, die also Meeresgebiete wasserseitig ihrer Strände beanspruchen, die haben ohnehin inhärente Rechte über die natürlichen Ressourcen. Die sind nicht mehr gänzlich unbeschränkt, aber sie haben Rechte, die sich unmittelbar aus ihrer Souveränität ergeben. Die Binnenstaaten müssen darum kämpfen. Und es ist mehr als ein Krieg darüber geführt worden, Zugang zum Meer zu behalten oder wiederzuerlangen. Wenn Sie an den Konflikt denken zwischen Äthiopien und Eritrea, zum Zeitpunkt des Abspaltens von Eritrea, war ein wesentliches Interesse Äthiopiens daran, Eritrea zu behalten, dass mit Eritrea der einzige Zugang zum Roten Meer verloren gegangen ist, der einzige Hafen. Äthiopien ist seitdem ein Binnenstaat, ein landlocked state. Das Seerechtsübereinkommen kennt für diese Staaten auch noch einen anderen Begriff auf Englisch, den geographically disadvantaged, die benachteiligten Staaten. Kein Staat möchte von einem Küstenstaat zu einem benachteiligten Staat werden. Der Vertrag von Versailles, wenn wir noch mal historisch etwas weiter zurückgehen, sah einen polnischen Korridor vor, um Polen weiterhin Ostseezugang zu gewähren. Die Schaffung der freien Stadt Danzig, zu der Polen Zugang hatte, hatte den Zweck, Zugang zum Meer, zur Ostsee zu gewähren. Noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Bosnien und Herzegowina hat so einen langen Korridor, der das kroatische Staatsgebiet an der Adriaküste teilt und hat 20 Kilometer Küste. Die Stadt Neum, das ist der Zugang. Bosnien-Herzegowina ist kein Binnenstaat. De facto ja, weil Neum leider keinen Handelshafen hat. Man ist angewiesen auf den kroatischen Handelshafen, aber im Zuge der Friedensverhandlungen hat man garantiert diesen Korridor, um eine Anbindung an das Meer zu erhalten. Neben vielen anderen rechtlichen und politischen Fragen ist es auch eine Ursache der Streitigkeiten zwischen China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, anderen Anrainern im südchinesischen Meer, wem welches dieser Inselchen eigentlich gehört. Denn nur wenn mir die Inseln gehören, nach dem geltenden Seerecht, dann kann ich Nutzungsrechte, räumliche Herrschaft über das Wasser drumherum beanspruchen, inklusive der entsprechenden Ressourcen. Ich gehe auf China nachher nochmal gesondert ein. Die Chinesen verfolgen einen etwas anderen Ansatz. Einer von vielen Argumentationen der Chinesen ist zu sagen, nein, das geht eigentlich andersrum. Nicht das Recht am Wasser folgt dem Land, sondern uns gehört das gesamte Wasser. Und da drin sind dann eben auch diese Inselchen, Felsen. Uns gehört sowieso schon alles. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Jetzt sind wir hier bei meiner Folie. Wie weit reichen jetzt die Hoheitsgewässer? Und Sie sehen hier schon Hoheitsgewässer eingetragen, hier 12 Meilen, Seemeilen in diesem Fall. Im 17. Jahrhundert galt die sogenannte Kanonenschussregel. Ein weiterer Niederländer, Hugo Grotius, hatten wir schon, einem weiteren Niederländer, Cornelius van Binkershoek, wird zugeschrieben, dass er die erfunden hätte. Das ist nicht ganz richtig, aber er hat sie wir würden heute sagen, öffentlichkeitswirksam formuliert und bestätigt. Der sagte, es sind 3 Seemeilen, denn so weit ungefähr konnte man mit herkömmlicher Artillerie zu der Zeit sein Meer verteidigen. Auf Latein, es gibt einen schönen Spruch dazu, auf Latein, terre dominum finitur ubi finitur amorium vis. Die Herrschaft endet dort, wo die Macht der Waffen endet. Davon haben wir uns lange verabschiedet. Das würde heute wenig Sinn machen, wenn Sie an entsprechende Langstreckenwaffen und Ähnliches denken. Trotzdem konnte man sich sehr, sehr lange nicht einigen, wie breit diese Zone sein sollte. Einige Staaten blieben bei den 3 Seemeilen, andere haben gesagt 6, einige 12, einige 50. Und Peru geht weiterhin davon aus, bis heute, es gäbe so eine 200-Seemeilen-Zone, die es Maritime Dominion nennt. Das ist etwas anderes als diese ausschließliche Wirtschaftszone, zu der wir gleich noch kommen, sondern es soll eher so eine Art Territorialgewässer sein. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Peru nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen geworden ist, wie andere 168 Staaten. Wir haben also einen Vertrag, der fast universelle Geltung beansprucht. Das heute anerkannte Limit liegt bei maximal 12 Seemeilen. Gemessen wird das von den Basislinien. Die Basislinien ist vereinfacht gesprochen und es gilt nicht für alle Fälle, aber es ist ja keine Vorlesung, sondern ein Überblick von der Niedrigwasserlinie. Man misst also man muss wissen, und dafür braucht man wissenschaftliche Meeresforschung, man muss wissen, wo seine Niedrigwasserlinie entlang der Küsten verläuft und von dort misst man. Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? Wenn der Meeresspiegel steigt, muss ich eigentlich meine Zonen anpassen. Das heißt, wenn mir die Küste hier immer weiter wegbricht, dann ist die Grenze meiner Hoheitsgewässer irgendwann nicht mehr hier, sondern eigentlich da oder da. Das heißt, Staatsgebiet kann schrumpfen. Staaten sind nicht besonders engagiert, wenn es darum geht, diese Basislinie neu zu definieren, wenn sie Territorium verlieren. Sie versuchen vielmehr durch Aufschüttung den Status quo zu erhalten. Wenn man künstlich vorbaut, gilt das natürlich nicht. Man kann nicht künstlich nach außen verlagern, das nur dazu. Aber wenn Inseln verloren gehen, und sei es das gesamte Staatsgebiet, dann kann ein Staat aufhören zu existieren und verliert nicht nur einzelne Inseln, sondern jeglichen Anspruch auf das darum liegende Meer. Der Klimawandel mit entsprechendem Anstieg des Meeresspiegels hat schon zur Lösung von Streitigkeiten geführt. Im Golf von Bengalen gab es eine Insel, die dazu geführt hat, dass Staaten sich nicht einigen konnten auf eine Mittellinie, weil sie ungünstig lag. Sie ist verschwunden und hat den Weg freigemacht für eine gütliche Einigung. Das ist sicherlich ein Sonderbeispiel, eher eine Anekdote. Das hilft natürlich kleinen Inselstaaten wie Tonga, Tuvalu, Ähnlichem überhaupt nicht weiter. Was darf ich jetzt in dieser 12-Seemeilen-Zone maximal? Letztlich alles. Es wird behandelt, wie es gehört zum Staatsgebiet. Das beinhaltet den Sand und das Land, den Grund darunter und die Luftsäule darüber. Das gesamte nationale Recht eines Staates gilt dort. Das heißt auch, wer dort fischen darf, wer dort nach Öl bohren darf, ist wahrscheinlich unrealistisch, aber wer zum Beispiel Sand ausbaggern darf, jegliche Form der Ressourcennutzung und der sonstigen Nutzung wird vom Staat geregelt. Es ist übrigens ein Trugschluss, das vielleicht auch als Anekdote oder als praktischer Hinweis, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Schiffe unter fremder Flagge irgendwie schwimmendes Territorium wären. Wenn ein Schiff unter fremder Flagge hier in dieses Küstenmeer kommt, hat es das Recht auf friedliche Durchfahrt. Es gibt aber einen langen Katalog an Dingen, die die Durchfahrt unfriedlich machen. Und ansonsten unterliegt dieses Schiff vollumfänglich der nationalen Regelungsgewalt. Das heißt, es gilt das nationale Strafrecht, es gilt das Arbeitsrecht nicht auf den Schiffen, aber es gelten sämtliche umweltrechtliche Regelungen gelten für diese Schiffe. Es gab vor einiger Zeit einen Fall in Kiel, da hat ein Kreuzfahrtschiff angelegt und darauf befand sich jemand, der mit Haftbefehl gesucht wurde in Deutschland und er erwähnte sich in Panama oder ähnlichem und ist extra nicht von Bord gegangen. und war einigermaßen überrascht, als die Polizei dann vor der Kabinentür stand und ihn natürlich locker flockig festgenommen hat, weil natürlich die deutsche Staatsgewalt bis auf dieses Schiff reichte. Das Gesicht hätte ich zu gerne gesehen. Gut, denken wir an diesen Rückzug der Basislinien oder den Untergang von Staaten, dann haben wir schon eine Schwierigkeit benannt, vor der heutige Regelungen, auch seerechtliche Regelungen stehen. Wir haben dafür kein Instrumentarium. Wir können mit dem gänzlichen Verlust von Staatsgebiet, von kleinen Inseln, staatenrechtlich nicht umgehen. Man empfindet es als eklatant unfair, dass die Staaten, die zum Klimawandel nicht beigetragen haben, die ersten sind, die im wahrsten Sinne des Wortes untergehen. Aber wir haben keine seerechtlich ist die Lage klar. Keine Insel, keine Herrschaft über das Meer, kein Staat. Viel wichtiger als das Küstenmeer, wenn wir an die Ausbeutung der Ozeane denken, ist die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Die sehen Sie hier in diesem Grün. Das sind bis zu 200 Seemeilen. Das ist eine unglaubliche große Wasserfläche, wenn man eine einigermaßen lange Küste hat und nicht nur die 20 Kilometer, die Bosnien-Herzegowina für sich beanspruchen darf, in der ein Staat zwar keine vollumfängliche Hoheitsgewalt hat, es gehört nicht mehr zum Staatsgebiet, aber Nutzungsrechte. Und nimmt man das Kontinentalschelf, den Festlandsockel noch hinzu, Nutzungsrechte an allen lebenden und nicht lebenden Ressourcen. Das heißt Fische, Öl, Gas, aber auch Windenergie. Darüber bestimmt der Küstenstaat. Gleichzeitig darf er seine Umweltgesetzgebung so weit ausdehnen und also auch dafür Nachhaltigkeit sorgen. Es liegt aber in der Regelungs- und in der Durchsetzungsgewalt des Küstenstaates. Die ausschließliche Wirtschaftszone endet bei maximal 200 Seemeilen. Den Festlandsockel kann man erweitern. Und auch das führt gelegentlich zu Spannungen. Und ich komme darauf nachher im Zusammenhang mit der Arktis noch einmal zurück. Die Hohe See, also alles, was sich anschließt, und der Tiefseeboden sind staatsfrei. Das heißt nicht regelungsfrei. Ich bin vor einiger Zeit eingeladen worden zu einem Vortrag, der vorläufig betitelt war mit Die Hohe See, das schwarze Loch des Völkerrechts. Aus verschiedenen Gründen kein ganz glücklicher Titel, aber auch, wenn man es auf die Regelungen bezieht, falsch. Die Hohe See ist geregelt. Vielleicht nicht so gut, wie sie geregelt sein könnte. Aber einen regelungsfreien Raum haben wir nicht. Wir haben einen staatsfreien Raum. Und im Übrigen sind Hohe See und Tiefseeboden sehr unterschiedlich, auch was die Nutzung von Ressourcen anbelangt, sehr unterschiedlich geregelt. Wir haben einen Katalog von Freiheiten der Hohen See. Dazu gehört weiterhin die Fischerei, dazu gehört die Schifffahrt, das Verlegen von Kabeln, die wissenschaftliche Meeresforschung, das Bauen künstlicher Inseln. All das darf man auf hoher See, aber man darf die Interessen der anderen Staaten, und das sind alle, auch Nepal und die Mongolei, diese Interessen muss man in Ausgleich bringen. Es gibt keine Priorität. Also die Schifffahrt hat nicht Vorrang oder das Bauen künstlicher Inseln hat keinen Vorrang automatisch vor der Fischerei, sondern man muss die Interessen in Ausgleich bringen. Das Seerechtsübereinkommen sagt uns aber nicht, wie das geht. Die Ressourcen der Tiefsee werden verwaltet von der Meeresbodenbehörde, die auf Jamaika sitzt. Eine internationale Organisation, die mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen gegründet worden ist, die sich vorbereitet, die sich seit mehr als 20 Jahren, fast 30 Jahren darauf vorbereitet, dass, wenn es irgendwann losgeht mit dem kommerziellen Abbau von mineralischen Ressourcen der Tiefsee, dass sie dann entsprechende Lizenzen vergibt. Sie vergibt jetzt schon Lizenzen für die Exploration. Auch Deutschland hat verschiedene Lizenzen im Pazifik für die Exploration, für die wirtschaftliche Begutachtung von mineralischen Meeresressourcen. Manganknollen, die liegen da unter anderem so herum wie große schwarze Kartoffeln. Wie gesagt, bisher hat die Meeresbodenbehörde noch nicht so viel zu tun. Insbesondere muss sie noch nicht irgendwie verteilen und für einen gerechten Ausgleich sorgen, denn der Tiefseeboden, anders als das gesamte sonstige Bereich der Meere, gilt als das gemeinsame Erbe der Menschheit. Das heißt, es gibt eine Behörde, die verwaltet, und es muss auch irgendwie einen Ausgleich geben zwischen denen, die dort Ressourcen irgendwann vielleicht kommerziell fördern, und denen die technischen Möglichkeiten dazu fehlen. Ich komme damit zu meinem dritten, zu meinem Hauptteil, nämlich den Schwierigkeiten und den Herausforderungen zwischen, vielleicht gehe ich noch einmal weiter, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, wie die Herrschaft, wenn man vom Land hier kommt, immer schwächer wird. Sie sehen das gekennzeichnet dadurch, dass es immer heller wird. Also landwärts der Basislinien, auch da kann immer noch Wasser sein, gibt es gar keine Sonderregelung. Das heißt, was hier als innere Gewässer steht, alles, was zwischen Strand und Basislinien liegt, was vielleicht auch gar nicht immer überspült ist, gilt aber auch für Häfen und für Flussmündungen, das wird behandelt wie Land. Da gibt es nicht mal das Recht friedlicher Durchfahrt. Das heißt, wenn Schiffe in einen Hafen wollen, dann können sie sich auf das Recht friedlicher Durchfahrt dort nicht mehr berufen, sondern nur auf einen diskriminierungsfreien Zugang. Aber Staaten können ihre Häfen für Schiffe sperren. Zum Beispiel für illegale Fischereischiffe. Oder wie vor einigen Jahren, seit der Krim-Krise, hat das Auswärtige Amt die Einfahrtgenehmigung für eine russische Fregatte, die immer zur Kieler Woche kommt, untersagt. Das Schiff darf nicht mehr kommen. Es darf weiterhin durch die Ostsee fahren. Friedliche Durchfahrt gilt auch für Kriegsschiffe, auch für U-Boote, die müssen nur an der Oberfläche fahren. Aber den Hafen anlaufen darf es nicht. Was dazu geführt hat, dass ich, die ich gleichzeitig ein Visum für Russland beantragen musste, ungefähr 3 Monate darauf gewartet habe. Aber gut, das nur am Rande. Also die inneren Gewässer, dazu gehören sämtliche Häfen, unterliegen der gleichen Regelung wie an Land. Im Prinzip gilt dies auch für das Küstenmeer mit der Ausnahme des Rechts auf friedliche Durchfahrt. Und dann haben wir diese ausschließliche Wirtschaftszone, wo ich noch Nutzungsrechte habe, die natürlich wirtschaftlich interessant sind, insbesondere für die Fischerei, einen möglicherweise erweiterten Festlandsockel und dann schlussendlich die Hohe See. Jetzt sind wir aber bei den Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir an den Schutz der Meere denken, ist die Überfischung und die Verschmutzung. Alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat, kommt noch dazu. Das lässt sich auch teilweise als Verschmutzung qualifizieren, nämlich zum Beispiel die Übersäuerung der Meere. Die Herausforderungen sind verschiedener Gestalt und ich möchte das gerne sehr klar unterscheiden. Zum einen gibt es für einige Bereiche unvollständige Regelungen, also wenn Sie so wollen, schlechtes Recht oder zu wenig Recht. Das gilt, zum Beispiel ist die Fischerei auf hoher See nicht in allen Bereichen und nicht für alle Bestände gleich gut geregelt. Dort fehlen uns schon Regelungen. Die Nutzung, die Erforschung und die spätere Nutzung von genetischen Ressourcen, von biologischen Ressourcen auf hoher See und am Tiefseeboden ist bisher nicht geregelt. Man versucht gerade ein Regelungswerk zu schaffen. Bisher ist dort, wenn Sie so wollen, eine Lücke. Schlechtes Recht, zu wenig Recht. Aber viel wichtiger erscheint mir, dass bestehende Regelungen schlecht durchgesetzt werden. Wir haben grundsätzlich nicht ein zu wenig an Recht im Bereich des internationalen Seerechts. Gilt im Übrigen auch für die Menschenrechte. Wir haben kein zu wenig an internationalen Menschenrechtspakten. Aber die Durchsetzung funktioniert in sehr vielen Staaten ausgesprochen schlecht. Das können Sie mit dem Seerecht ein bisschen vergleichen. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Seerecht. Nicht nur das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, sondern da es ein bisschen als rechtlicher Rahmen fungiert, mit einer Vielzahl von Abkommen, die bestimmte Bereiche regeln. Zum Beispiel die Verklappung von Abfällen ist sehr gut geregelt, auf dem Papier. Nicht unbedingt in der Durchsetzung. Das Völkerrecht leidet insgesamt an einem Durchsetzungsdefizit und das gilt auch für das Seerecht. Ein ganz erhebliches Problem in dem Zusammenhang ist die illegale Fischerei. Auf Englisch, wenn wir gerade heute bei den Anglizismen und den Akronymen sind, sogenanntes IUU-Fishing, Illegal Unreported and Unregulated Fishing, Fisheries. Das ist ein ganz erhebliches Problem. Auch da gibt es Regelungen. Und wenn ein Staat hier, bis hier, die ausschließliche Wirtschaftszone, seine eigenen Fischereiregelungen machen kann, es aber nicht schafft, die durchzusetzen, dann haben wir eine erhebliche Überfischung. Die meisten Fischbestände befinden sich in diesen 200 Seemeilen. Es ist kein Zufall, dass man 1982, als man das Seerechtsübereinkommen verhandelt hat, eine so große, Sie können es auch, es ist weiter, weil es die ausschließliche Wirtschaftszone ist, wir können es einmal Fischereizone nennen, eine so große Fischereizone geschaffen hat. Man wollte insbesondere den Entwicklungsländern größere Herrschaft über Ressourcen geben, um sie endlich auch wirtschaftlich unabhängig zu machen von den vorherigen Kolonialmächten. Das war ein Gedanke. Mehr Ressourcen für die Küstenstaaten. Die Entwicklungsländer, die gerade unabhängigen Entwicklungsländer, waren sehr stark in den Verhandlungen. Durch das gesamte Seerechtsübereinkommen zieht sich der Gedanke der neuen wirtschaftlichen Weltordnung, den wir inzwischen wieder beerdigt haben, aber er zieht sich durch das Seerechtsübereinkommen. Sie finden es an verschiedener Stelle. Das war die eine Idee. Die zweite Idee hinter dieser Wirtschaftszone war die Vermeidung der Allmende-Problematik, also der Tragödie des Gemeingebrauchs. Man hat sich überlegt, wie auf der kleinen Gemeindewiese, dass wenn ich mehr Rechte dem Küstenstaat gebe, dann passt er auch besser darauf auf. Wenn ich die hohe See habe, wo letztlich alle kommen dürfen, auch das ist nicht mehr wirklich der Fall, aber für einige Bestände gilt es, wenn ich ein Windhundprinzip habe, wenn der am schnellsten, am meisten fischt, gewinnt, dann habe ich keinen Anreiz für Nachhaltigkeit. Wenn ich aber den Küstenstaaten sage, das sind eure Ressourcen, ihr habt die ausschließlichen Nutzungsrechte, dann war der Gedanke, dass der Staat dann mittel- und langfristig orientiert auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien dringt, die es gibt im Seerechtsübereinkommen. Das hat leider nicht funktioniert. Teilweise lassen sich Staaten schlicht nicht von den Nachhaltigkeitskriterien leiten und denken, das, was ich jetzt habe, ich gebe so viele Lizenzen raus, wie ich kann, das ist mir jetzt viel, mir ist der Rock näher als das Hemd, ich nehme so viel mit, wie ich jetzt kann, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert. Vielleicht fischen es sonst auch die anderen. Vielleicht kommen die illegalen Flotten und fischen es, dann gebe ich ja lieber Lizenzen raus. Das ist ein möglicher Grund. Teilweise kann ein Küstenstaat seine ausschließliche Wirtschaftszone gar nicht effektiv kontrollieren. Wenn Sie daran denken, dass zudem Fische relativ unbeeindruckt sind von einer menschlichen Verzonung und einer Verwaltung, einem Fischbestand ist es relativ egal, wo die ausschließliche Wirtschaftszone von Angola endet und die Hohe See beginnt. Und wir haben die Fälle gehabt, Kanada hat Spanien deswegen bis vor entsprechende Gerichtsverfahren gebracht. Wenn ich meine Fischereiflotte hier postiere, genau an der Grenze zur ausschließlichen Wirtschaftszone, kann ich da alles abfischen. Und wenn der Küstenstaat eine große Küste hat, ein Entwicklungsland ist, was nicht effektiv kontrollieren kann, dann fahre ich eben auch rein und fische illegal. Denken Sie an Somalia. Denken Sie an Somalia, wo man inzwischen so weit gegangen ist, zu sagen, das Problem der Piraterie, die hat sich inzwischen verlagert, aber das Problem der Piraterie ist ein hausgemachtes, weil, es ist vielleicht ein bisschen simplifiziert, aber man gesagt hat, die früher gefischt haben, die sind jetzt Piraten. Denn die können nicht mehr fischen. Das haben internationale Fischereiflotten aufgefischt, die haben die Bestände komplett zum Kollaps gebracht und deshalb sind das jetzt Piraten. Wie gesagt, ich glaube, diese 1-zu-1-Übertragung ist ein bisschen vereinfacht, aber der dahinterstehende Gedanke ist sicherlich richtig, denn in Somalia kontrolliert überhaupt niemand die Einhaltung. Es gibt keine Regelung zur Fischerei und dementsprechend auch keine Kontrolle. Aber selbst wenn wir nicht auf einen gescheiterten Staat blicken, sondern auf andere Staaten, zum Beispiel an Angola, ich hatte es eben schon erwähnt, oder Mosambik. Beide haben sehr lange Küsten. Mosambik steht, ich habe es vorhin nachgeguckt, auf dem Human Development Index auf Platz 188. Sehr viel weiter nach unten kann man nicht. Und die Vorstellung, dass Mosambik eine effektive Küstenwache hat, die jetzt guckt, ob die Fischereilizenzen eingehalten werden, erscheint sehr weltfremd. Auf hoher See gilt außerdem, und das ist eine der weiteren großen Schwierigkeiten in den allermeisten Fällen, das Flaggenstaatsprinzip. Das heißt, dass selbst ein Militärschiff, ein deutsches Militärschiff, was auf der hohen See herumfährt, was ist da? Freie Schifffahrt, freie Durchfahrt. Ein Schiff unter der Flagge von Liberia sieht. Ich könnte ganz viele ohne Liberia als Billigflaggenstaat zu brandmarken. Mir fällt eine ganze Reihe von Flaggenstaaten ein, wo die Kontrolle problematisch ist. Ein Schiff unter liberianischer Flagge sieht und das verklappt Atommüll. Und bei Atommüll besteht gar kein Zweifel, es ist verboten. Nicht alle Staaten sind Partei zum Übereinkommen über Dumping, aber das Verklappen von Atommüll im Meer ist verboten. Und eine deutsche Fregatte sieht dieses Schiff auf hoher See und das schmeißt Fässer mit Atomzeichen über Bord. Es kann das Schiff nicht stoppen. Es kann das Schiff nicht anhalten, es kann das Schiff nicht davon abbringen. Es kann anrufen bei den liberianischen Behörden und sagen, hört mal zu, wir sehen hier ein Schiff von euch, das verklappt Atommüll. Und dann können die oder müssen die liberianischen Behörden sagen, ja, wir kümmern uns darum. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Vielleicht tun sie es, vielleicht tun sie es nicht. Das ist das Flaggenstaatsprinzip, auf ein sehr einfach heruntergebrochen. Das heißt, die Kontrolle auf hoher See funktioniert überhaupt nicht. Sie funktioniert für Piraterie, da hat man Sonderregelungen geschaffen, das Bekämpfen von Piraten, das ist ein Ziel seit der Antike. Da ist man sich einig gewesen, dass andere Staaten kontrollieren dürfen und im Übrigen dann auch Piraten überall der Prozess gemacht werden kann. Das heißt, dass in Hamburg am Landgericht, nicht am Seegerichtshof, am Landgericht Piratenprozesse geführt worden sind, ist ein Ausfluss dessen, dass jeder Piraten vor Gericht stellen darf, auch wenn die eigenen Schiffe oder nicht betroffen sind. Aber was für Piraterie gilt, gilt zum Beispiel nicht für Umweltverschmutzung und nicht für illegale Fischerei. Man versucht, diesem Flaggenstaatsprinzip bei der Fischerei etwas entgegenzusetzen, die Hafenstaaten, und sagt, da müssen die Hafenstaaten eben besser kontrollieren, denn irgendwo muss ich mit diesem Fisch ja hin. Selbst wenn er auf See verarbeitet wird, zu Fischstäbchen verarbeitet, eingefroren im Karton, irgendwo muss ich damit an Land. Und da kommen die Hafenstaaten ins Spiel, es funktioniert, aber nicht in gleichem Maße, nicht überall gut. Die Regelungen sind verhältnismäßig kompliziert und gelten nicht für alle Bestände und nicht für alle Schiffe. Also um diese Problematik der Flaggenstaaten kommt man nicht herum, nicht gänzlich herum, um das Problem der Billigflaggen, der sogenannten Billigflaggen auch nicht. Natürlich haben die Flaggenstaaten die Pflicht, ihre eigenen Schiffe zu kontrollieren. Und der Seegerichtshof hat in einem Rechtsgutachten, was nicht verbindlich ist, aber große Anerkennung erfahren hat, festgestellt, dass ein Staat eben nur so viele, da ging es um Fischereischiffe registrieren darf, wie er effektiv kontrollieren darf. Das ist ein guter Gedanke, gilt aber derzeit nicht für viele Billigflaggen. Sie müssen, wenn Sie ein Schiff auf den Marshall Islands registrieren wollen, müssen Sie dort nicht mal hin. Sie müssen nicht mal einen Brief schicken an die Marshall Islands, denn der Anwalt, der das regelt für die Marshall Islands, sitzt, ich meine, in Texas. Das heißt, weder Sie noch Ihr Schiff muss dorthin. Es gibt nicht mal eine Adresse dort. Das ist, glaube ich, recht vielsagend. Ein weiteres Problem, und damit komme ich schon langsam zum Ende, ist, dass Institutionen, und es gibt Institutionen natürlich, die sich mit dem Seerecht, mit der Verwaltung der Meere befassen, dass diese Institutionen aber da an die Grenzen ihrer Zuständigkeit kommen, wenn die Ausübung staatlicher Herrschaft von zwei oder mehr Staaten über Meeresgebiete bestritten wird. Wir haben keinen verbindlichen Regelungsmechanismus, der über Souveränität entscheidet. Wenn ich weiß, wem irgendwelche Erhebungen gehören, dann kann ich sagen, ah, war das eine Insel, dann gibt es nämlich auch eine ausschließliche Wirtschaftszone. Oder war das nur ein Felsen, dann bleiben wir beim Küstenmeer. Wenn ich aber darum streite, wem diese Erhebungen gehören, dann hat das internationale Seerecht keinen rechtlichen Rahmen, keine Handhabe. Die Festlandsockelgrenzkommission. Die Festlandsockelgrenzkommission, nur um zu sagen, dass es also wirklich Verwaltung gibt, die sich auch anhört wie gute deutsche Verwaltung. Die Festlandsockelgrenzkommission zum Beispiel gibt Empfehlungen dazu ab, wenn man seinen Festlandsockel hier erweitern will. Gibt sie Empfehlungen ab. Sie entscheidet nicht, sie gibt Empfehlungen ab. Aber dann nicht, wenn es um ein Meeresgebiet geht, was umstritten ist, was mehrere Staaten für sich beanspruchen. Das ist die Situation im zentralen arktischen Ozean, wo Russland entsprechende Eingaben gemacht hat, aber Kanada und Dänemark/Grönland auch in verschiedenen Stadien. Aber dieses Gebiet, die Festlandsockelgrenzkommission, wird für dieses Gebiet, nämlich den Nordpol, Sie lesen das in der Presse, der Kampf um den Nordpol, für den Nordpol wird diese Kommission keine Empfehlungen geben können, weil die Staaten sich nicht einig sind. Jeder sagt, der Kontinentalschelf geht von meiner Seite aus. Vielleicht stimmt das sogar. Das heißt, hier werden Russland, Kanada und Dänemark eine Regelung, eine politische Lösung, eine diplomatische Lösung finden. Man könnte ein Gericht damit beauftragen, aber das müssen sie beauftragen. Das kommt nicht, fällt nicht vom Himmel und hat Zuständigkeit. Wenn jemand von uns mit seinem Nachbarn darüber streitet, ob man die Zweige vom Kirschbaum, ob die jetzt über der Grenze sind oder nicht, dann kann das vor Gericht gehen, zwar verbindlich, ob mein Nachbar das möchte oder nicht. Ich kann dafür sorgen, dass dieser Fall zu Gericht kommt. Der Richter wird das vielleicht nicht seinen wichtigsten Fall finden, aber es kommt zu Gericht. Die Situation Russland, Kanada, Dänemark kommt nicht automatisch zu einem Gericht. Nicht mal zum Internationalen Seegerichtshof, der zwar die Zuständigkeit hat, verbindlich zu entscheiden, aber Ausnahmeregelungen vorsieht für Souveränitätskonflikte. Das heißt, wenn es um die Souveränität, wenn es um das Staatsgebiet geht und die daran anschließenden Meereszonen, dann können Staaten sich auch von ansonsten verbindlicher Streitbeilegung zurückziehen. Und damit kommen wir zum Abschluss zum Südchinesischen Meer. Auch da ist das entsprechende Schiedsgericht an seine zumindest institutionellen Grenzen gelangt. In diesem Schiedsspruch ist festgestellt worden, dass keine dieser kleinen winzigen Erhebungen, von denen es dort Tausende gibt, eine Insel im Sinne des Seerechtsübereinkommens ist. Es hat, und damit gibt es keinerlei Rechte auf eine ausschließliche Wirtschaftszone, was auch bedeutet, dass kein Staat dort entsprechende Umweltgesetzgebungen erlassen kann. Das nur nebenbei. Mithin ist die Nutzung der Ressourcen über 12 Seemeilen hinaus keinem Staat zugewiesen. Wer aber die Herrschaft, wer die Souveränität über diese ganzen Erhebungen ausübt, das konnten sie nicht entscheiden, das durften sie nicht entscheiden. Das war außerhalb des Mandats, was dazu führt, dass keiner mit dem Schiedsspruch zufrieden ist. Nicht mal die Philippinen, die das Verfahren initiiert haben, ist mit dem Schiedsspruch zufrieden. Alle sind unzufrieden und die Probleme sind die gleichen. Und damit sind wir nochmal auch bei der Nachhaltigkeit und bei der Ausbeutung, denn es geht im Südchinesischen Meer neben strategischen Interessen und anderem mehr natürlich um die Ausbeutung von Ressourcen, die ist weiterhin ungeklärt. Wenn aber alle Gewässer dort jetzt mehr oder minder hohe See sind, ist das einer nachhaltigen Fischerei nicht zuträglich, um das ganz vorsichtig zu sagen. Einige Staaten, das nebenbei, die Grenzfragen, die offene Grenzfragen mit ihren Nachbarn haben, sind deshalb nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen geworden. Venezuela zum Beispiel. Was eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, denn ich hatte Ihnen gerade gesagt, man kann Partei werden und sagen, mit Grenzfragen, darüber dürft ihr nicht entscheiden. Aber trotzdem, das ist eine Motivation, nicht sich zu diesem Vertragswerk zu bekennen. Ich möchte zu einem kurzen Ausblick kommen. Versuchen, einen positiven Ausblick versuchen. Es gibt natürlich auch weiterhin Entwicklungen im internationalen Seerecht. Es ist nicht so, dass wir jetzt statisch den einen Vertrag haben und das ist zementiert und wir müssen mit den Problemen und mit den Lücken im Recht und der schlechten Durchsetzung leben. Es gibt Bewegungen, Lücken zu schließen, Meere besser zu schützen, zu verwalten, nachhaltig zu nutzen. Auf die Versuche, einen irgendwie geartetes Abkommen zu verhandeln in einer sehr frühen Phase, was sich mit genetischen Ressourcen befassen wird, was sich mit der Ausweisung von marinen Schutzgebieten auf hoher See befassen wird und der Verteilung von entsprechenden, auch mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Verteilung von finanziellen Mitteln. Das ist eine aktuelle Entwicklung, die sehr positiv zu sehen ist. Warum auf einmal da so ein, nach mehr als 10 Jahren Verhandlungen, die sich im Kreis gedreht haben, auf einmal so ein Moment da war, zu einer echten Vertragsentwicklung zu kommen. Warum das so war, weiß man nicht. Aber das ist etwas, was ich positiv bewerten möchte. Gleichzeitig auf politischer Ebene ist der Meeresschutz im Moment sehr populär, nicht nur durch das Wissenschaftsjahr mit dem SDG 14, dem Sustainable Development Goal, dem Nachhaltigkeitsentwicklungsziel 14, haben die Ozeane und die Küsten ein eigenes Ziel im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsziele erhalten, für die jetzt Indikatoren entwickelt werden, um die anschließend mit Leben zu füllen und von dieser abstrakten politischen, dieser diplomatischen Ebene tatsächlich runterzubrechen auf die Ebene der Bevölkerung, auf diejenigen, die die Meere nutzen und am Erhalt der Meere interessiert sind. Sei es aus Gründen, weil ich sage, ich verbringe dort meine Freizeit oder ich handle entsprechend auf die Ebene derer, die von den Meeren abhängen. Dennoch, und das ist der pessimistische Ausblick, scheinen im Moment die Probleme zu überwiegen. Und ich glaube, man sollte sich bewusst sein, dass jeder Einzelne beitragen kann und dass auch Staaten mehr machen können als ein vielleicht schwacher internationaler Rahmen. Es ist ganz klar, viele Probleme, die die Meere haben, die weltweite Überfischung, der Klimawandel, Meeresverschmutzung, kann ein Staat nicht alleine gänzlich lösen. Das ist klar, für Umwelt, für Ocean Governance und internationales Umweltrecht brauche ich immer Kooperation. Aber das heißt nicht, dass Staaten sich zurücklehnen sollten und sagen, ja, die anderen machen nicht mit, also machen wir auch nichts. Natürlich könnte ein Staat dazu beitragen, dass die Verschmutzung der Meere von landbasierten Quellen durch die Flüsse, durch die Küsten gestoppt wird. Deutschland jetzt vielleicht als Mitglied der Europäischen Union ist etwas problematischer, aber ein einzelner Staat könnte natürlich innerstaatlich Plastiktüten verbieten, wenn ich weiß, die wehen alle ins Meer. Da muss ich nicht warten, ob es irgendwann einen internationalen Vertrag zum Verbot von Plastiktüten geben wird. Wird es natürlich nicht geben. Das heißt, Staaten könnten viel mehr machen und das ist, meine ich, Aufgabe der Zivilgesellschaft, auch darauf hinzuwirken, dass die Staaten mehr tun. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank.
Also in Sachen Seerecht gibt es offenbar noch einiges zu tun. Die Kieler Seerechtsprofessorin Nele Matzlück habt ihr gehört mit ihrem Vortrag Wem gehört das Meer? Die Ozeane zwischen Ausbeutung und nachhaltige Nutzung. Gehalten hat sie den am 31. Januar 2017 in Bonn auf Einladung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ja, und wie ihr gerade schon gehört habt, gab es nach dem Vortrag noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da kamen viele und spannende. Und daraus hören wir jetzt noch einen Ausschnitt.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Ja, ich habe eine Frage. Vielen Dank erstmal. Ich habe eine Frage. Mich treibt Mr. Trump um. sind die USA drin in diesem Vertrag? Und könnten sie, wenn Mr. Trump das gefällt, austreten und was hätte das für Folgen?
Wer glaubt, dass die USA Partei zum Seerechtsübereinkommen ist? Kurzes Meinungsbild. Wer glaubt, die USA sind nicht Partei? Das ist die Mehrheit, Sie haben recht. Die USA sind nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen geworden. Aber das ist immer so, die USA sind nicht Partei. Die USA sind damals nicht Partei geworden, weil ihnen die Regelungen zum Meeresboden nicht gefallen haben. Das ist tatsächlich auch, das war ganz im Zeichen dieser New International Economic Order. Das war ein fast kommunistisches System mit Kappungsgrenzen und Verteilungsmechanismen und Ausgleich für die Förderer an Land. Das hat den USA und auch vielen anderen Industriestaaten, Deutschland unter anderem, überhaupt nicht gefallen. Das heißt, man hat 9 Jahre lang verhandelt, 9 Jahre, hat einen Konsens gefunden und dann haben die Industriestaaten doch nicht ratifiziert. Die USA an vorderster Front hat gesagt, diesen Teil, Teil 11, den müssen wir nachverhandeln. Das ist geschehen mit einem ergänzenden Abkommen. Daraufhin sind die anderen Industriestaaten beigetreten, die USA aber weiterhin nicht. Aber die USA versuchen, schon George W. Bush, eine der letzten Amtshandlungen von George W. Bush war, in einer Homeland Security Initiative nochmal zu sagen, wir müssen beitreten. Denn die USA haben keinen Zugang zur Meeresbodenbehörde, sie haben keinen Zugang zur Festlandsockelgrenzkommission. Das heißt, zu diesen ganzen Verfahren, zu den Verwaltungsverfahren haben sie keinen Zugang. Das heißt auch, dass US-amerikanische Firmen nicht investieren würden in die Exploration von Tiefseeressourcen, weil sie keine Rechtssicherheit haben. Sie können keine Lizenzen bekommen über die USA bei der Meeresbodenbehörde. Damit wird es zu riskant, weil es sein kann, dass andere Staaten das angreifen rechtlich. Was machen US-amerikanische Firmen? Sie suchen sich einen anderen Sponsoring State, einen anderen Staat, der ihr Vorhaben fördert. Lockheed Martin zum Beispiel arbeitet mit dem Vereinigten Königreich zusammen. Die USA sind der Auffassung gewesen, dass sie dringend beitreten müssten. Das ist die Meinung der Verwaltung gewesen, wie gesagt, seit George W. Bush. Der Kongress ist der Meinung, man müsse überhaupt nicht beitreten. Und jetzt ist wahrscheinlich auch die Verwaltung nicht mehr der Meinung, man müsse beitreten, weil völkerrechtliche Verträge insgesamt, wie es scheint, nicht so gutiert werden. Die USA sind bisher aber der Auffassung gewesen, dass das Allermeiste, was in diesem Seerechtsübereinkommen drinsteht, das sind über 300 Artikel, geltendes Völkergewohnheitsrecht ist. Das heißt, es gilt für die Vertragsstaaten, aber auch für alle anderen, mit Ausnahme der Teile über den Tiefseebergbau, auch für die USA. Ob das weiterhin die Auffassung der Verwaltung der USA ist, weiß ich nicht.
Sie haben ja auch gesagt, dass Deutschland, dass Deutschland Claims hat im Pazifik. Und die sind ja auch nicht gerade klein, wenn man das sieht. Aber wir zahlen ja auch dafür jedes Jahr und schon seit ein paar Jahren. Können Sie sagen, wie viel wir eigentlich zahlen, um diese Claims zu erhalten?
Nein, das weiß ich leider nicht. Also tatsächlich die Vergütung im Moment für die Explorationslizenzen, das weiß ich nicht. Mit der langen Dauer haben Sie recht, denn die gelten immer für 15 Jahre und Deutschland hat auch noch mal verlängert zwei der Claims. Sie haben vollkommen recht, es kostet den deutschen Steuerzahler, kostet das, diese Explorationsrechte. Für den Ressourcenabbau, der in kommerzieller Form sicherlich lange noch nicht kommen wird, vielleicht nie kommen wird. Das sind immer so Wellenbewegungen. Das Seerechtsübereinkommen ist überhaupt verhandelt worden, weil man dachte, jetzt kommt das. Der Tiefseebergbau kommt und es wird einen Krieg geben über diese Ressourcen. Dann hat man in 9 Jahren das Seerechtsübereinkommen verhandelt und hat man gemerkt, das lohnt sich überhaupt nicht. So die letzten 5 Jahre oder 6 Jahre haben wieder so eine Art Hype gesehen. Jetzt kommt es wirklich allem Lizenzen. Und jetzt ebbt das gerade wieder so ein bisschen ab, weil es doch noch sehr viel mehr Ressourcen an Land gibt, als manche pessimistischen Schätzungen sagen.
Ja, und hier nochmal eine kleine Ergänzung, bevor es mit der Fragerunde weitergeht. Wir haben das für euch nämlich mal recherchiert. Und zwar haben wir bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften, BGR, nachgefragt. Die ist nämlich die einzige deutsche Institution, die solche Explorationslizenzen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde, der ISA, hält, die dann eben dazu berechtigen, bestimmte mineralische Rohstofflagerstätten in der Tiefsee zu erkunden. Ja, das sind zwei zurzeit, einmal für Manganknollen im Ostpazifik und zum zweiten für sogenannte Massivsulfide im Indischen Ozean. Diese Lizenzen zu bekommen, hat uns laut BGR insgesamt 620.000 US-Dollar gekostet. Das wären heute umgerechnet ja so 580.000 Euro. Und pro Jahr zahlen wir für beide Lizenzen dann nochmal umgerechnet 88.000 Euro. Das sind allerdings Peanuts im Vergleich zu dem, was die Erkundungsarbeiten dann kosten. Auch dazu gibt es Zahlen. In der letzten Hörsaalfolge, da haben wir ja mit Carsten Rühlemann gesprochen. Er ist Leiter des Arbeitsbereiches Marine Geologie und Tiefseebergbau der BGR. Und er sagte, dass sich die Explorationskosten allein für die Manganknollen in 10 Jahren auf rund 30 Millionen Euro beläuft. Und wenn es dann wirklich mal losgehen sollte mit dem Abbau, dann wird es natürlich noch viel teurer. Ja. Das nur zur Ergänzung. Jetzt geht's weiter mit den Publikumsfragen.
Nochmal zurück in die USA. Ich habe da im letzten Jahr gab es ja so eine Ausweitung von einer Schutzzone im Pazifik bei Hawaii. Ich habe so eine Erinnerung, dass sie riesengroß ist. Und zwar viel größer als diese 200 Meilen. Und jetzt habe ich es ein bisschen verstanden, weil die ja nicht Teil von dem Seerechtsabkommen sind, aber ist das eigentlich möglich, dass jemand hingeht und sagt, ich mache jetzt hier eine riesige Schutzzone, ich bestimme das und gut ist? Wird die dann anerkannt oder was hat das für eine Wirkung?
Naja, Staaten können schon einseitig oder durch Vertrag Schutzzonen ausweisen, auch auf hoher See. Nur wenn ich das durch Vertrag mache, dann hat das keine Bewandtnis für andere Staaten. Es gibt riesige Schutzgebiete auf hoher See im Nordostatlantik, aber das heißt nicht, dass man da nicht fischen darf oder ähnliches. Das USA-Schutzgebiet, ich kenne die Inhalte nicht ganz genau, es gibt sozusagen Luftverschmutzungsschutzgebiete, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, der IMO, bestimmt werden, die auch teilweise auf hoher See liegen, die auch vor der amerikanischen Küste, aber ich meine vom Festland liegen. Das ist sozusagen dann wiederum eine Ebene darüber, das geht. Ansonsten, wenn ich ein Schutzgebiet einseitig ausweise, jenseits der 200 Seemeilen, gilt das für andere Staaten dennoch als hohe See. Das heißt, ausschließen Nutzung oder Fischerei kann ich dort nicht. Das könnte ich durch Vertrag, Mitwirkung für die Vertragsparteien. Vielleicht dann einen Schritt in die Antarktis, wo, wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, Ende Oktober ein riesiges Schutzgebiet ausgewiesen worden ist in der Ross Sea. Das beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag, der Teil des Antarktis-Vertragssystems ist. Auch der gilt nur für die Vertragsparteien. Das sind nicht so wahnsinnig viele, ich glaube nur 35 Vertragsparteien, aber es sind die Staaten, die dort fischen. Und damit macht es dann wieder Sinn. Also ein Nicht-Vertragsstaat kann ich auch von diesem riesigen Schutzgebiet in der Antarktis nicht von der Krillfischerei ausschließen. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich jetzt ein Staat, der üblicherweise Krillfischerei betreibt, sich jetzt liberischer oder panamesischer Schiffe bedient, also Schiffen von Nicht-Vertragsstaaten, um dort zu fischen. Außerdem versucht man auch hier Mechanismen zu finden, wie man Drittstaaten ausschließen kann, ohne dass es gegen das Verbot des Vertrages zulasten Dritter verstößt. Aber grundsätzlich, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, kann ich Schutzgebiete ausweisen, einseitig, wo immer ich möchte, sie haben nur keine rechtliche Relevanz.
Ergeben sich aus dem Prinzip des Common Heritage of Mankind neben den Rechten auch Pflichten, zum Beispiel Richtung Naturschutz?
Erfolgen aus dem Common Heritage, aus dem gemeinsamen Erbe der Menschheit auch Pflichten oder nur Partizipationsrechte? Das ist nicht ganz unumstritten. Ich meine, daraus erwachsen auch bestimmte Pflichten, aber es ist kein fest definierter Rechtsbegriff. Der Begriff wird im Seerechtsübereinkommen erwähnt, aber auch nur auf die mineralischen Ressourcen der Tiefsee bezogen, auf nichts anderes, nicht mal auf die biologischen Ressourcen. Nur auf die mineralischen Ressourcen der Tiefsee, da ist es dann der leitende Grundsatz, der nicht geändert werden kann. Aber wenn man guckt, was bedeutet das eigentlich, dann stochert man so ein bisschen im Nebel. Dann wird manchmal noch die Antarktis genannt, die passt aber nicht. Und der Mond, der Weltraum, ist irgendwie, das passt aber auch nicht, weil es da nicht um Ressourcennutzung geht. Also man fällt dann sozusagen wieder zurück auf den einzigen Anwendungsfall, nämlich das Seerechtsübereinkommen, die mineralischen Ressourcen. Das sieht so dezidiert keinen Katalog an Pflichten vor, aber die Internationale Meeresbodenbehörde ist natürlich aufgerufen, auch für einen umweltverträglichen Abbau zu sorgen. Das heißt, gewisse Umweltschutzstandards müssen auch dort gelten. Das macht die Meeresbodenbehörde im Moment. Richtig festmachen kann man es nicht. Meiner Meinung nach ist dieses Common Heritage of Mankind oder of Humankind aber ein Prinzip, was nicht nur heißen kann, alle dürfen ausbeuten, sondern alle tragen auch gemeinsame Verantwortung. Ich sehe es also mehr im Sinne eines Public Trust mit einem Regelungswerk, was bedingen soll, dass kein völliger Raubbau getrieben wird. Das muss aber nicht heißen, dass der Tiefseebergbau, wenn er sich kommerziell lohnt, nicht kommt. Der Weg, den die Meeresbodenbehörde im Moment geht, ist zu sagen, für die Lizenzen, die wir vergeben, reservieren wir andere Bereiche für den Umweltschutz. Es gibt also bestimmte Ausweisungen durch die Meeresbodenbehörde, wo sie bewusst keine Lizenzen vergibt, um das als Schutzgebiete zu etablieren.
Zweite Frage, Südchinesisches Meer. Angenommen, die Chinesen expandieren mit den bisherigen militärischen Mitteln weiter. Welche Konsequenzen hätte dieses für den Transit, Stichwort Malakka-Straße?
Transitrecht im Südchinesischen Meer, das ist die große Befürchtung. Das ist die große Befürchtung, dass wenn China weiter ernst macht und militärisch diese Inseln nicht nur weiter aufstockt und ausbaut, dass das Rückwirkungen hat auf den Handel, dass der Handel unsicher wird. Eine Lösung dafür anbieten kann ich nicht. Zu sagen, ja, das darf China aber nicht, ja, das mag sein. Der Schiedsgericht hat auch sehr klar gesagt, China darf diese Inseln nicht aufstocken, nicht aus Felseninseln machen. Und die Chinesen haben gesagt, es interessiert sie nichts auf der Welt weniger als dieser Schiedsspruch. Sie haben gar nicht mitgemacht bei dem Verfahren. Sie haben nicht am Verfahren teilgenommen. Trotzdem ist der Schiedsspruch verbindlich, aber selbst die Philippinen halten nicht mehr daran fest. Also das ist tatsächlich mehr eine politische als eine rechtliche Frage. Und hoffentlich wird es nicht eine originär militärische Frage.
Dritte Frage, Seerechtsübereinkommen. Sie erwähnten, 1982 war der Esprit gewissermaßen eine New Global Economic Order. Wie würden Sie den derzeitigen Esprit bezeichnen?
Der Seerechtsübereinkommen, den heutigen Esprit zu beschreiben, Seerechtsübereinkommen, ist letztlich die Beibehaltung des Status quo. Man will an dieses Paket nicht ran. Es gibt vieles, was beim Seerechtsübereinkommen inzwischen überarbeitungsbedürftig wäre, aber die sogenannten Paketlösungen sind so eine heilige Kuh. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so wichtig und so unauflösbar sind, wie sie dargestellt werden. Aber alle Staaten sagen, Seerechtsübereinkommen, da können wir nichts ändern. Das waren alles Paketlösungen. Da sind also Vertragsgegenstände miteinander verknüpft worden, politisch, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Man hat geschachert, wie auf dem Viehmarkt. Ihr kriegt die Archipelgewässer, dann kriegen wir die freie Durchfahrt durch die Meerengen. Und deswegen will keiner daran. Deswegen jetzt so eine Zwischenlösung zu sagen, über Durchführungsabkommen oder ergänzende Protokolle Einzelfragen zu regeln. Und das ist tatsächlich vielleicht so ein etwas hoffnungsvoller Esprit für dieses Abkommen zu genetischen Ressourcen und Schutzgebieten. Aber sozusagen so ein Aufbruchsmoment, wie man es vielleicht im Klimawandel mit dem Paris Agreement hatte, sehe ich im Moment für Seerecht leider nicht.
Ich bin begeistert. Ich danke Ihnen, dass Sie nach Bonn gekommen sind. Ich wünsche, dass Sie für immer nach Bonn kommen. Warum? Weil es wird der Weltklimakongress im November. Und ob es möglich wäre, UNO, das hängt alles, was Sie erzählt haben, das hängt von UNO ab. UNO ist zurzeit unwahrscheinlich schwach. Wäre das günstiger, vielleicht ein Weltparlament in Bonn etablieren, langsam damit, ohne Vetomächte? Die Frage ist das, ob was ich sage, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll?
Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Schwäche der Vereinten Nationen, die jetzt durch die Entwicklung in den USA sicherlich nicht stärker werden. Und auch der internationale Klimaschutz. Vielleicht gibt es eine Trotzreaktion beim internationalen Klimaschutz. Denn die USA hatten Indien mehr oder minder überredet, mitzumachen. Und es gab jetzt die Befürchtung, dass wenn die USA sich zurückziehen, und das werden sie tun, dass dann Indien, Brasilien und so weiter auch aussteigen. Vielleicht gibt es so eine Trotzreaktion, zu sagen, jetzt erst recht. Für die Vereinten Nationen selbst sehe ich das nicht. Ich sehe die Vereinten Nationen in einer institutionellen Krise ohne die Möglichkeit der Reform. Und da so viel Sympathie, wie ich für ein irgendwie geartetes auch Weltparlament, ein Friedensparlament, Friedenskonferenzen habe, die Staaten wollen das nicht. Denn wenn die Staaten an einer effektiven institutionellen Bewältigung von Krisen interessiert werden, dann haben sie dafür die UNO. Die Regelungen der UNO sind nicht in Stein gemeißelt. Natürlich könnte man das Veto der fünfständigen Sicherheitsratsmitglieder aufheben und reformieren, wenn die Staaten zustimmen. Natürlich könnte man ein Weltparlament schaffen oder eine Weltregierung oder diverseste Behörden für die Verteilung, aber Staaten wollen das nicht. Und von daher ist es bei aller Sympathie leider unrealistisch, dass es zu einer entsprechenden Gegenbewegung hier kommt. Sondern wir müssen versuchen, mit den Strukturen, die wir haben, daraus das Beste zu machen und das Meiste rauszuholen.
Ich wollte noch ansprechen.
Gut, dann machen wir noch
zwei. Gibt es im Seerecht Vorkehrungen für dynamische Prozesse? Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist der Golfstrom, der an der Nordküste Frankreichs, Amerikas vorbeiführt, ist dort sehr energiereich. Und man überlegt ernsthaft, dort Turbinen ins Meer zu setzen, die den abbremsen. Und dann kommt bei uns die Eiszeit irgendwann wieder. Mit zwei Turbinen nicht, aber wenn sie hunderte von Turbinen dort absenken würden, dann wäre das der Fall. Das zweite Beispiel, der Strom kommt auch an der Atlantikküste unten an der Bretagne vorbei, wo die Franzosen in Cap la Hague dünn verdünnten nuklearen Abfall reinschmeißen, den sie alle in der Norddeutschen Bucht wiederfinden. Das heißt, an der Küste entlang kommen die alle in die Norddeutsche Bucht. Sämtliche Isotopen sind dort zu finden. Hat das Seerecht dafür irgendwelche Vorkehrungen?
Ja, vielen Dank. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Fragen. Das Seerecht ist, völkerrechtliche Verträge sind ihrer Natur nach statisch. Völkerrechtliche Verträge sind selten darauf angelegt, dass sie sich wirklich fortentwickeln. Das Seerechtsübereinkommen, das ist die gute Nachricht, wird verhältnismäßig dynamisch verstanden, weil es versucht tatsächlich umfassend die Meere auch zu schützen. Und darüber liest man relativ viel über eine dynamische oder evolutionäre Vertragsauslegung liest man relativ viel hinein. Man sagt also, das Seerechtsübereinkommen als solches ist auch auf Auswirkungen des Klimawandels anwendbar, obwohl man daran zwischen 1973 und 1982 überhaupt nicht gedacht hat. Die Regelung von Turbinen im Golfstrom ist natürlich nicht vorgesehen. Es sind Anlagen, das Bauen von Anlagen und Installationen auf hoher See ist geregelt. Das ist eine Freiheit der hohen See, aber auch da gibt es natürlich Vorkehrungen, dass das, was, wenn das, was ich tue, negative Auswirkungen hat auf andere Staaten oder auf die gemeinsamen Ressourcen, dann ist es verboten. Ich darf also nichts tun, mit allen Einschränkungen der Durchsetzung, was andere Staaten erheblich beeinträchtigt. Das müsste man sicherlich koppeln in dem Fall. Und jetzt wird es wirklich etwas dynamischer mit einem Vorsorgeansatz, der sagt, wenn wir nicht genau wissen, was passiert, dann müssen wir eher verbieten als zulassen, wenn die Konsequenzen dramatisch sein können. Und das wären sie bei einer Eiszeit. Nun erwähnt das Seerechtsübereinkommen den Vorsorgeansatz auch nicht, weil der 1982 noch nicht so hip war wie 1992. Aber auch da kann man über die Umweltschutzklauseln und Sorgfaltspflichten einen Vorsorgeansatz hineinlesen. Also es ist möglich, über ein dynamisches Verständnis auch solche Fälle zu regeln. Das Einleiten von radioaktiven Substanzen, dazu hat es nicht zu dem französischen Fall, aber einen Fall gegeben, auch vom Seegerichtshof und später bis vom EuGH, zwischen Irland und Großbritannien, der sogenannte Moxplant-Case. Großbritannien hat es nämlich auch gemacht, Sellafield. Vorher Windscale, immer wenn es was schief geht, wird umbenannt. Das ist geregelt. Das Problem ist, das Seerechtsübereinkommen bezieht sich auch auf die Verschmutzung des Meeres von Land, im Übrigen auch durch die Atmosphäre, durch die Luft. Aber der Rahmen ist sehr weit und ist nicht gut ausgefüllt, weil Staaten, wenn es um das eigene Land geht, sehr viel kritischer sind. Staaten sind schneller dabei, die Schifffahrt zu regeln, weil sie sagen, na, das ist globaler Wettbewerb, da sind wir irgendwie alle gleich. Stimmt natürlich auch nicht, manche haben kleine Flotten, manche haben große Flotten, aber da ist man eher geneigt zu sagen, das sind gemeinsame Regeln. Wenn es um meine eigene Küste geht, ist man sehr viel restriktiver und es gibt kaum wirksame Regelungen, die Verschmutzung von Land aus zu verhindern. Es sei denn wiederum, ich kann nachweisen, dass ich erhebliche Beeinträchtigungen woanders habe und das ist dann eine Auslegungssache.
Ich wollte gerne wissen, wie es mit der Fischerei aussieht, denn man hört doch immer von der Lochgröße und die dürfen dann nicht fangen. Wie ist denn das eigentlich geregelt? Und dann gibt es doch sogenannte Abschussquoten, gerade bei den Walen. Zum Beispiel Japan stellt sich doch dann immer quer. Ist das denn überhaupt geregelt?
Das sind ganz viele Fragen in einem, die ich gerne versuche, kurz zu beantworten. Also die Fischerei, bei der Fischerei gibt es verschiedene Ansätze. Das eine sind tatsächlich Quoten. Eigentlich muss sich Fischerei in allen Meeresgebieten orientieren an einem Maximum der nachhaltigen Ausbeutung. Das heißt, ich definiere, wo sozusagen das Maximum dessen ist, dass Bestände sich regenerieren und danach lege ich Fangquoten fest. Eine andere Frage ist dann wiederum, wie regle ich mechanisch die Fischerei, wie regle ich Fischereitechniken? Und in dem Moment, wo ich sage, meine nachhaltigen Quoten bedingen eben, dass ich die kleinen Fische schwimmen lassen muss, damit sich der Bestand verringert, da spielen beide zusammen. Das ist in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gut geregelt. In Deutschland ist es komplett überlagert durch die EU. Die gemeinsame Fischereipolitik ist eine ausschließliche Kompetenz der Union. Eigentlich fließen in diese entsprechenden Prozesse der Quotenfestlegung wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Das heißt, man beauftragt einen Rat von Wissenschaftlern, zu sagen, wie die Fangquoten angepasst werden sollen. Für den Ostsee-Dorsch hat der Expertenrat gesagt, eine Reduzierung der Quote um 90%, ansonsten kollabieren die Bestände. Und dann sitzen die Landwirtschaftsminister zusammen und sagen, oh, die haben gesagt 90%, sagen wir 50. Also ein bewusstes Handeln gegen entsprechenden wissenschaftlichen Rat. In anderen Bereichen der Erde haben sie nicht mal diesen wissenschaftlichen Rat. Also Fischerei, Überfischung ist ein erhebliches Problem. Einzelne Fischereipraktiken sind verboten, zum Beispiel das Fischen mit langen Driftnetzen. Alles andere ist häufig in der Hoheit der entsprechenden Staaten. Wale zum Schluss. Abschussquoten in der Form gibt es nicht, aber zu Japan komme ich. Es gibt einen nach dem Walfangübereinkommen inzwischen ein Moratorium des kommerziellen Walfangs. Das heißt, es gibt keinerlei kommerzielle Quote. Es gibt Einzelquoten für indigene Gemeinschaften. Aber die dürfen dann eben bestimmte indigene Gemeinschaften in Kanada oder in Grönland dürfen den einen Wal jagen, weil sie das immer schon getan haben. Was Japan macht, ist ein Schlupfloch nutzen. Es ist zwar der kommerzielle Walfang verboten, nicht aber Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken. Und die Krux sozusagen an diesem wissenschaftlichen Walfang ist, dass man verhindern wollte, dass diese Wale einfach nur getötet werden für die Wissenschaft. Und man hat gesagt, die Wale, die für die Wissenschaft getötet werden, die müssen auf den Markt gebracht werden. Das heißt, die müssen verkauft werden. Das heißt, Japan jagt Wale im Namen der Wissenschaft. Diese Quoten sind nationale Quoten. Das ist keine internationale, nicht von der Walfangkommission festgelegt, sondern das bestimmt sich nach nationalem Recht, nach dem japanischen Walfangprogramm. Japan ist davon von Australien vor den IGH gebracht worden. Und der IGH hat damals zu dem alten japanischen Programm gesagt, das ist gar kein wissenschaftliches Programm. Und wenn es nicht Wissenschaft ist, dann muss es was anderes sein. Und das einzige andere, was uns einfällt, ist kommerzieller Walfang, also ist es verboten. Aber das heißt natürlich nicht, dass wissenschaftliche Programme insgesamt verboten sind, sondern nur das Spezielle. Inzwischen hat Japan ein neues wissenschaftliches Walfangprogramm und hat außerdem sich aus der diesbezüglichen Gerichtsbarkeit des IGH zurückgezogen.
Die Kieler Seerechtsprofessorin Nele Matz-Lück war das mit Antworten auf Publikumsfragen zu ihrem Vortrag »Wem gehört das Meer?« Ja, und mehr Vorträge zum Thema Meere und Ozeane und natürlich auch zu vielen anderen Wissenschaftsfeldern findet ihr auf deradiowissen.de/hörsaal. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich sage tschüss und bis bald.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.